Ich schreibe manchmal Notizen, die in keinem Buch vorkommen, aber ich schreibe meine Wut oder meine Bitterkeit raus. Das Schreiben hilft mir sehr. Früher hat es mir geholfen, die Sehnsucht zu stillen. Jetzt hilft, also quasi, ich habe das einmal formuliert, man hat mich von der Vordertür geschmissen. Durch die Literatur komme ich von der Hintertür nach
Hintertür wieder
Damaskus.
rein.
Ja. Jetzt kann ich das sagen, aber die Bitterkeit auch. Indem ich schreibe, wird mir einiges leichter.
Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Das hier ist bereits die 10. Folge des Hansa Rauschen Podcasts. Wir hier im Verlag freuen uns über die Folgen und sind jedes Mal wieder gespannt. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Rückmeldungen oder Vorschläge von euch von außen. Wir sind da sehr neugierig. Vielleicht ja ungefähr so neugierig und interessiert wie der Gast dieser 10. Folge des Podcasts, der gerade erst Ende Juli seinen neuen großen Roman bei Hansa veröffentlicht hat. Die Rede ist vom Romancier Rafik Shami. Sein neuer Roman heißt »Die geheime Mission des Kardinals«. Rafik Shami spricht über das Buch und über noch viel mehr mit Tatjana Michaelis, seiner Lektorin hier bei Hansa. Tatjana betreut hier von München aus die unterschiedlichsten Autoren und beschäftigt sich in der internationalen Literatur, vor allem mit französischer und skandinavischer Literatur, wo sie etwa so unterschiedliche Werke wie Thomas Tranströmer, Lars Gustafsson und von seinen Anfängen in Deutschland an Henning Mankell betreute. Der Romanautor Rafik Shami wiederum hat bereits viele Romane bei Hansa veröffentlicht. Und das Gespräch der beiden ist darum auch ein wunderbares Werkstattgespräch geworden, das von der Idee der geheimen Mission des Kardinals, vom Aberglauben in der westlichen Welt ebenso wie im Syrien der Zeit vor dem Krieg zu erzählen, bis zu Rafik Shamis Träumen in verschiedenen Sprachen reicht. Rafik berichtet davon, mit welchen Mühen er in die deutsche Literatur hineinfand, indem er etwa ganze Romane der Weltliteratur Satz für Satz abschrieb und worauf er hofft beim Schreiben. Es ist, so viel kann ich verraten, eine sehr schöne Selbstauskunft von ihm geworden. Viel Spaß mit Rafik Shami und Tatjana Michaelis.
Heute spreche ich mit Rafik Shami. Herzlich willkommen. Ich freue
Dankeschön.
Mich sehr, dass du bei unserem Podcast mitmachst. Es ist nicht möglich, Rafik Shami in einem Satz vorzustellen. In drei Sätzen würde ich es auch nicht schaffen. Du hast so viele Bücher geschrieben. Romane, Kinder- und Jugendbücher, Märchen, Essays. Du hast sehr, sehr viele Preise bekommen. Ich habe ungefähr 3 Dutzend gezählt. Ist das richtig?
Richtig, ja.
Du bist in 32 Sprachen übersetzt und du hast eine sehr interessante, vielseitige Biografie. 1971 aus Syrien nach Deutschland gekommen. Du hast als Chemiker gearbeitet und bist dann Schriftsteller geworden und zwar Autor deutscher Sprache. Nicht, du hast nicht Arabisch geschrieben, sondern Deutsch, darauf werden wir noch kommen. Darüber hinaus bist du ein begnadeter mündlicher Erzähler. Du hast selber mal gesagt, du transformierst die Tradition des mündlichen Erzählens ins 20. und 21. Jahrhundert, was dich ganz besonders auszeichnet. Heute bist du hier gewesen, gekommen, um uns etwas über deinen neuen Roman, die geheime Mission des Kardinals, zu erzählen. Und vielleicht fangen wir damit an und du sagst ein paar Sätze, worum es geht, was für ein Buch dein neues Buch ist.
Es ist ein Roman, der die geheime Mission des Kardinals ist ein spannender Roman über einen Kardinal, der auf eine geheime Mission nach Syrien kommt. Offiziell heißt es, er will überprüfen, ob zwei, die sogenannten Heiler, auch tatsächlich Heilige auch sind, haben Wunder vollbracht. Aber er hat eine andere Mission, die er niemandem verrät und die erst am Ende des Romans klar wird. Dieser Kardinal wird ermordet und kommt in einem Olivenölfass, wird er geliefert an die italienische Botschaft. Und hier tritt der Kommissar Baroudi in Aktion. Und weil Syrien sich die Beziehung zu Italien nicht verderben will, lassen sie einen italienischen Kommissar kommen, der perfekt Arabisch spricht. Und beide Kommissare gehen zusammen. Und dabei entdecken sie viele Schichten des Aberglaubens in Syrien von Menschen, die verzweifelt sind und versuchen mit wenig Geld sich zu heilen. Nämlich sprich etwas Geweihrauch, etwas Amulett tragen gegen Neid oder gegen Krebserkrankung. Und Klar wirkt das nicht, aber das wird im Roman thematisiert. Was macht ein Aberglaube aus einem Menschen? Und das ist sehr spannend. Ich verrate dir das Ende nicht, aber ich garantiere eine spannende Lektüre über die 400 Seiten.
Du arbeitest mit der Struktur des Kriminalromans, aber du legst Wert darauf, dass der Kriminalroman nicht das Wichtigste bei diesem Buch ist.
Es ist kein Kriminalroman, es ist ein Roman, gesellschaftlicher Roman über Aberglaube mit vielen Facetten der syrischen Gesellschaft im Jahre 2010, nicht im 19. Jahrhundert, sondern jetzt, vor ein paar Jahren. Aber mit einem kriminalistischen Element, das Element zieht durch den ganzen Roman, aber verwandelt den Roman nicht in einen Kriminalroman, sondern ein spannender Roman.
Und weil es in Syrien spielt, es ist 2010, ist die Handlung angesiedelt, spielt ja die politische Seite doch auch eine große Rolle in dem Buch.
Nein, das ist gar nicht der Fall. Der Roman spielt in einer Zeit, wo der Aufstand noch nicht ausgebrochen ist. Die Gesellschaft ist in Bewegung geraten, aber der Kommissar bewegt sich über alle Gebiete ganz normal. Nur, wenn man einen Roman in einem Land spielen lässt, muss man die Bedingungen in diesem Land mitbeschreiben. Das geht nicht. Ein Roman läuft nicht in einem desinfizierten Raum, ohne Gesellschaft, ohne Polizei, ohne Diktatur oder ohne Demokratie. Und da ist die Aufgabe des Schriftstellers oder der Schriftstellerin, dass die Atmosphäre genau benannt wird. In diesem Fall genau benannt wird, wie ein Kommissar an seiner Arbeit verhindert wird durch die Diktatur. Ja. Das ist nicht politisch, das ist sachlich. Das ist ein Unterschied.
Aber vor allem geht es dir um die Menschen.
Richtig. Und um einen Kommissar, der bemüht ist, der letzte Fall in seiner Karriere zum guten Ende zu bringen. Und das wird ihm nicht gelingen. Aber das verrate ich nicht, warum.
Aber immerhin hat er privat ein bisschen mehr Glück.
Er hat am Ende ein wenig Glück, weil eine mutige Frau ihn aus der Einsamkeit rausholt. Eine mutige Frau, die... Er war ja mit Pech verfolgt, dieser Kommissar. Der hatte eine Frau sehr geliebt. Und die ist ihm zu schnell durch den Tod geraubt worden. Ein böser Krebs hat sie hingerafft innerhalb 3 Wochen, 4 Wochen. Und so lebte er verbittert und einsam und sehr mit Gram und Zorn im Herzen gegen Gott und gegen die Welt, bis diese Nariman, diese mutige Frau, am Ende des Romans kommt und entdeckt, wie nett er ist, wie sympathisch er ist, und holt ihn mit der Kraft, was nur Frauen besitzen, aus dieser Grube seiner Schmerzen raus. Also die holt ihn raus und da entdeckt sie, dass er wirklich auch willig ist. Also er kann eine Liebe genießen. Nicht wie er behauptet, er ist nicht unfähig, eine Liebe zu erwidern. Also.
In jedem Buch steckt ja auch viel vom Autor selber drin. Bei Sophia oder der Anfang aller Geschichten war es eine Geschichte, die du selber nicht gelebt hast, die Rückkehr Salmans in die Heimat nach Syrien. Du bist nicht in die Heimat zurückgegangen.
Aber ich wollte immer zurückkehren.
Genau, da steckte sehr viel Rafik drin.
Natürlich.
Wie viel Rafik steckt in dem neuen Buch?
Viel, weil ich als Kind in dieser Gesellschaft, die wirklich vom Aberglaube befallen ist, wenn du siehst, wie Nachbarn ein kleines Fläschchen Öl kaufen, mit Watte drin und Olivenöl, ranzig eigentlich, und die soll eigentlich alle Wunden und alle Familienprobleme lösen. Und wenn du siehst, dass jeder Zweite mit Amulett herumläuft, und das entdecken wir beim Schwimmen, dass die Schüler ein Amulett tragen gegen Neid, und die ziehen das aus, und der denkt, das hat mich immer begleitet. Ich habe nie ein Amulett getragen. Aber ich weiß, dass jeder zweite Kind einen kleinen blauen Stein trägt gegen Neid. Mhm. Vor allem, wenn diese kleinen Kinder hübsch sind, gegen Neidauge. Also, dass in jedem Geschäft eine Hand mit Stopp, den Neid, mit einem Neidauge drauf, das ist Aberglaube. Und das hat mich begleitet. Und ich wollte einmal sehr spannend darüber schreiben. Das ist der Grund, was so viel von mir in dem Roman steckt.
Ja. Du hast ja auch im Buch geschrieben, der Aberglaube spielt in zwei Arten von Gesellschaften eine besondere Rolle, in den eigentlich primitiven, armen Ländern und in den hochentwickelten, überzivilisierten Ländern.
In den übersättigten.
In den übersättigten Gesellschaften.
Wie in Deutschland oder wie in Italien oder wie in Frankreich, wo man wirklich nicht nötig hätte, theoretisch gesehen nicht nötig hätte, ein Aberglaube. Man hat Gesundheitsversicherung, man hat Arbeitslosenversicherung, man hat getrennte Staat und Kirche, man hat alle Voraussetzungen, um vernünftig zu leben. Aber durch die Übersättigung entsteht eine innere Leere, die sucht nach Reizen. Reiz zum Beispiel, dass ein vernünftiger Europäer nach Indien geht, um dann Anhänger von einem Guru dort zurückzukommen und Osh zu predigen, der ein Gauner, einer der größten formatigen Gauner, der so eine Sklavenherrschaft hinter sich gelassen hat, der Autos gesammelt hat, der Osh also, der sich mit so viel Harem umgeben hat, das soll ein Heiliger sein, der man folgt. Also das kann man nur machen, wenn man eine leere Seele hat. Eine Leere in der Seele empfindet.
Das ist irgendwie eine Kompensation.
Ja, eben.
Eine Suche.
Ja, eine Suche hervorruft. Und deshalb hat es mich interessiert, diese zwei Gesellschaften näher anzuschauen in Bezug auf Aberglaube. Die syrische und die europäische. Also.
Ich wollte dich auch ein bisschen noch zu deiner Biografie fragen, worüber wir, auch wenn wir privat jenseits der Bücher sprechen, eigentlich selten sprechen. Wie das gewesen ist, als du 1971 nach Deutschland gekommen bist, wie du das empfunden hast. Es gab sicher auch damals keine Willkommenskultur. Wie war das?
Das war wirklich schwierig. Das ist eine ganz wichtige Frage, die du jetzt gestellt hast. Ich habe das Resümee dessen, nicht ein Tagebuch, das Resümee dessen habe ich in einem Buch, jetzt ist das bei DTV erschienen, es erschien bei Hans Schieler Verlag und jetzt bei DTV in einer großen Auflage. Heißt, ich wollte nur Geschichten erzählen. Es ist so ein bisschen ironisch gemeint. Ich wollte ja nur Geschichten erzählen, keine Politik machen, gar niemandem wehtun. Ich wollte nur Geschichten erzählen. Es war wirklich schwierig. Also du kommst in einer Gesellschaft, die dich nicht kennt, die deine Kultur nicht anerkennt. Gar nicht. Gar nicht. Also du musst von Null anfangen. Die wussten nicht mal, manche Akademiker nicht mal, dass Christen im Orient sind. Mhm. Die fragen mich.
Die haben dich immer für einen Muslim gehalten.
Ja, und dann, wenn du sagst, ich bin Christ, dann kommt die noch dümmlichere Frage, wann wurdest du missioniert? Da habe ich gesagt, wieso missioniert? Wir haben das doch erfunden. Wir haben euch das exportiert vor 2000 Jahren. Also das ist, du merkst, die Schwierigkeit von Null anzufangen und dann wahnsinnig strenge Ausländerbehörde, die ist unglaublich unmenschlich gewesen. Also bei jedem Anlass droht eine Ausweisung. Also ich bin doch als Akademiker gekommen, nicht als Asylant und nicht als Flüchtling. Ich bin mit Aufenthaltserlaubnis gekommen, aber so kontrolliert. Das war nicht so besonders schön, nein. Und dann, da ich in Konflikt mit meiner Sippe geraten bin, bin ich auch eigentlich mittellos gekommen. Ich musste arbeiten. Also ich musste arbeiten, mein Geld verdienen, am Fließband, in Baustellen, im Restaurantbedienung, in Post austragen, also Pakete, nicht Briefe, also Pakete habe ich ausgetragen.
Und da, warst du nicht im Olympiazentrum 1972,
ja. Ja,
als die Geiselnahme war, da hast du gearbeitet?
Ja, habe ich bedient und wurde ich verhört danach. Ich habe bedient und es ging alles glatt, bis diese Terroristen, die Idioten, die israelischen Mannschaft überfielen. Die Schwarze September hieß das damals. Ja. Und wir wurden alle arabischen Mitarbeiter getrennt verhört, ob wir Beziehung zu den Leuten haben. Und das war nicht so schlimm wie der Vorwurf von Kollegen, nachdem ich vom Verhör zurückgekommen bin. Ihr habt unsere Olympiade verdorben, kaputt gemacht. Ich habe gesagt, ich nicht. Ich nicht. Ich habe nichts kaputt gemacht. Ich bin mit euch hier traurig, dass das so gelaufen ist. Und plötzlich bist du in einer Position der dauernden Rechtfertigung. Also das war nicht so schön. Aber die Arbeitsstellen haben mir zwei Vorteile.
Du hast dann, die Arbeitsstellen, mit denen du das Geld verdient hast.
Ja, haben mir zwei Vorteile verschafft. Erstens habe ich die Deutschen wirklich kennengelernt, richtig kennengelernt, an ihrem Arbeitsplatz, in ihrer Freude und Trauer, in ihrer Großzügigkeit am Alltag. Ja. Und nicht wie ein Akademiker, der wattiert ist durch sein Stipendium, niemand kennt außer seinem Professor. Ich bin wirklich in die Gesellschaft gegangen. Und zweitens, das hat mich endgültig von meiner Sippe befreit. Ich habe ihnen geschrieben, wer mich besucht, zu meiner Bedingung, nicht zu seiner Bedingung. Mhm. Ich lebe hier mit einer Frau unter einem Dach unverheiratet. Wer nicht will, der soll mich nicht besuchen. Das konnte ich formulieren zum ersten Mal dadurch, dass ich selbstständig geworden
bin. Dass du auch dein Geld verdient hast.
Ich kenne Araber, die über Marx promoviert haben und die lassen sich durch die Mutti eine Ehefrau suchen. Also Entschuldigung, das ist die Herrschaft der Sippe.
Und wie bist du dann in die Stelle als Chemiker gekommen von diesen Hilfsarbeiterdiensten?
Nein, ich habe das parallel gemacht.
Ach, du hast das parallel?
Ja, natürlich, ich habe ein Studium.
Du hast studiert, du hast zuerst studiert und während des Studiums dir das Geld verdient.
Ich musste immer in den Ferien arbeiten.
Und dann den...
Bedienung habe ich in der Woche gemacht, aber das war wenig Geld. Aber große Gelder verdient habe ich auf Baustellen im Semesterferien oder in Metallfabriken. Mhm. Die haben gut bezahlt und das habe ich dann am Stück gemacht, ohne Urlaub. Ich hatte keinen Urlaub. Also 6 Jahre habe ich keinen Urlaub gemacht.
Und dann hast du nach einigen Jahren beschlossen, diese gut bezahlte Stellung bei BASF sausen zu lassen und Schriftsteller zu werden?
Das war nicht bei der BASF, das war bei einer Konkurrenz, aber ich erwähne sie nicht.
Okay, Entschuldigung.
Das war einer großen Chemiefabrik. Okay. Da hatte ich dann meinen Doktortitel inzwischen und da hatte ich im Nebenfach Pharmakologie und das war gesucht bei Pharmafirmen. Mhm. Und nach ein paar Jahren habe ich gefragt, was machst du denn da? Du hast keine Kinder, deine Eltern sind wohlhabend, die brauchen dich nicht. Wann willst du dich entscheiden? Und dann habe ich mich entschieden für die Schriftstellerei. Und ich hatte etwas Geldreserve für die ersten Jahre, aber die haben nicht gereicht. Deshalb habe ich, weil ich keinen Erfolg hatte, 6, 7 Jahre ohne Erfolg. Dann habe ich dann einen Job angenommen, nämlich Übersetzungen vom Deutschen ins Arabische. Mhm. Technische Vorschriften, Beipackzetteln, Maschinenbeschreibungen, Maschinenteilbeschreibungen, Zahnrad und so. Sicherheitsmaßnahmen auf der Baustelle für eine Versicherungsfirma habe ich übersetzt. Und da habe ich gutes Geld verdient. Und damit begann meine Literatur etwas Erfolg zu haben und meine Reisen wurden immer beliebter, meine Auftritte. Und damit konnte ich mich immer mehr finanzieren, selbstständig ohne Übersetzung.
Aber du warst doch schon Anfang 20, als du nach Deutschland gekommen bist.
Mitte 20,
als du nach Deutschland gekommen bist.
Ja.
Und die Muttersprache war Arabisch.
Ja.
Wie schafft man es dann, so gut Deutsch zu lernen, dass man nicht nur sich einwandfrei im Beruf verständigen kann, sondern dass man Schriftsteller werden kann. Das ist ja nun nochmal eine andere
absolut,
Qualität.
Absolut. Im Grunde, wenn ich ehrlich bin, wollte ich nie auf Deutsch schreiben. Ich wollte auf Arabisch schreiben, wie die Immigrantenautoren bei uns im 19. Jahrhundert, die nach Amerika emigriert sind und ihre arabische Literatur zurückgeschickt haben.
Und du hast gar nichts auf Arabisch hier geschrieben, als du hier angekommen bist?
Doch, ich habe 2 Romane mitgebracht.
Die waren schon
in Damaskus
Koffer,
fertig.
Die
im
waren
Koffer.
Schon in Damaskus.
Ja, und kleine Geschichten, wundersame Geschichten, realistische Satiren. Ich habe 2 Romane, Ein Handvoller Sterne und Die Erzähler der Nacht waren fertig. Mhm. Und die habe ich geschickt an arabischen Verleger, nicht ahnend, dass die arabischen Verleger vernetzt sind und mit der Mafia der Diktaturen zusammen koordinieren. Mhm. Wenn sie überhaupt antworten, war ablehnend. Ja, in der Regel haben sie nicht geantwortet, aber ein paar haben frech geantwortet, sie sind Syrer, warum veröffentlichen sie nicht in Syrien, wollen sie in Algerien veröffentlichen? Ich habe gesagt, in Syrien kann ich nicht veröffentlichen, ich bin ja im Exil.
Und sie wollten dich nicht veröffentlichen,
Nein.
weil du aus politischen Gründen
Richtig,
aus
weil Syrien ich gegen die Diktatur bin und deshalb nach 4 Jahren verzweifelte Versuche, habe ich aufgegeben und habe gesagt, das geht doch nicht. Du lebst in Deutschland, dein Publikum ist deutsch, deine Freunde sind Deutsche. Und jetzt kam der Punkt, den du erwähnt hast, Alltagdeutsch reicht nicht für die Literatur. Ich habe dann das literarische Deutsch gelernt, indem ich ganze Romane, ganze Essays abgeschrieben habe. Ich habe die Buddenbrooks von Thomas Mann mit der Hand abgeschrieben und immer bei jedem Satz oder jedem Absatz angehalten und beobachtet, wie er da die Szene beschreiben kann. Zum Beispiel, nur ein Beispiel, die Deutschen gebrauchen nicht so gern Adjektive. Die arabische Sprache lebt von Adjektiven.
Hat viel mehr Adjektiven.
Ja, und wenn du die Wort für Wort übersetzt, ist das sehr kitschig da.
Ja, ja.
Und
der klingt für uns
ja, klingt
überladen.
Ja, überladen. Und ich habe die deutschen Autoren bewundert, wie sie die Stimmung beschreiben ohne Adjektive. Und das musste ich lernen. Mhm. Dann habe ich das abgeschrieben und die Hand, deshalb bin ich ein Verfechter der Handschrift. Wenn man mit der Hand schreibt, bleibt das im Kopf viel länger fest.
Das ist mittlerweile, glaube ich, sogar wissenschaftlich
nachgewiesen,
dass man
in der Praxis,
so besser
also
behält.
wirklich empirisch gelernt.
Ja.
Und dann habe ich Heine abgeschrieben, dann Anna Segers, das sind meine Lieblingsautoren, weil sie ja im Exil gelebt hat, die Anna Segers, die 7 Kreuz, also
ja.
das siebte Kreuz. Dann habe ich Brecht abgeschrieben. Immer wieder fühlte ich immer mehr Mut, selber zu schreiben. Und von Anfang an habe ich begriffen, man kann mit 25 wunderbar sein Deutsch verbessern und poetisch werden, aber es bleiben immer Fehler. Und da habe ich von Anfang an eine Lektorin, eine Privatlektorin gesucht und gefunden per Anzeige. Und die hat mit mir gearbeitet, bis sie nach Amerika ausgewandert sind. Und dann habe ich die zweite und so weiter. Habe ich immer mit Lektoren privat gearbeitet, weil ich nicht meine Texte einreichen wollte mit voller Fehler. Das wollte ich nicht.
Ja, eigentlich hast du ja drei Sprachen gehabt. Aramäisch,
Arabisch, Französisch und Englisch.
Ach, Französisch und Englisch und Deutsch, also fünf.
Ja. Also deshalb war der Zugang, der Eingang und der Zugang zum Deutsch, zum Deutschen sehr leicht eigentlich. Als lateinische Sprache nach Englisch und Französisch, so schwer war die nicht. Die Deutschsprache hat etwas Logisches im Aufbau. Hat viele Katastrophen wie das dritte Geschlecht. Inzwischen haben sie mit Stern schon 20 Geschlechter. Ja, und die Vorsilben, das hat mich wahnsinnig gestört, die Vorsilben. Im Arabischen gibt es für jede Bewegung mehrere Synonyme. Extra Verben.
Ein eigenes Verb.
Welcher Gang ist das? Ist es schneller, dann gibt es ein Verb. Ist es langsamer, es gibt ein Verb. Hier nehmen die Deutschen ein Verb, ich sage nur ein Beispiel, kommen, machen einkommen, das hat mit kommen nichts zu tun, auskommen, verkommen, das hat mit beiden nichts zu tun, entkommen, zustande kommen und. Also eine Latte, die immer Vorsilben hat, die völlig andere Bedeutung haben. Gehen ist auch noch schlimmer. Mhm. Vergehen, entgehen, ausgehen, zusammengehen und so weiter. Und das musste ich verinnerlichen, damit ich nie vergesse, am Ende den Vorsilben zu tun, wenn er mit dass er viel gekommen sei oder so. Das ist ja Deutsch dann. Und deshalb musste ich das lernen. Und beim Schreiben lernt man das schneller. Also das ist meine Erfahrung.
Und hat dann irgendwann das Deutsch in deinem Kopf sozusagen das Arabische überlagert? Oder ja, nachdem du den ganzen Tag wahrscheinlich Deutsch sprichst,
richtig,
mit deiner Frau Deutsch sprichst,
mit meinem Sohn
mit
auch,
deinem Sohn Deutsch sprichst,
mit meiner Kollegin, meine Lesung, alles Deutsch.
Deine Abende auf Deutsch bestreitest.
Ich behaupte sogar, mein Arabisch schwächelt. Und mein Französisch sowieso, mein Englisch sowieso.
Und hast du es manchmal noch in Träumen? Oder?
In Träumen immer auf Deutsch, bis auf
auch
meine
auf
Mutter. Nur meine Mutter.
Ah ja.
Wenn meine Mutter Deutsch redet, wache ich auf.
Ach.
Dann erkenne ich im Hirn, dass es nicht
da stimmt. Da ist was falsch.
Ja. Und das hat mir ein Psychotherapeut erklärt, weil die Muttersprache im Bauch der Mutter schon anfängt. Nicht erst, wenn sie ihn in die Hand nimmt und küsst und erzählt und Milch gibt, sondern im Bauch hört er die Sprache der Mutter an erster Stelle. Wenn sie redet, hört er das, weil das Gehör an erster Stelle sich entwickelt beim Menschen und an letzter Stelle zumacht beim Sterben. Und das sitzt sehr tief im Bewusstsein. Die Sprache der Mutter ist Arabisch oder Aramäisch, meinetwegen. Aber wenn sie Deutsch redet, ist es ein Konflikt.
Das passt nicht zusammen.
Ja, und deshalb spricht sie mit mir immer Aramäisch oder Arabisch. Also. Mhm. Mein Vater spricht Deutsch mit mir im Traum.
Im Traum,
ja.
Das ist besonders interessant.
Ja, wirklich wahr.
Zwischen Mutter und Vater nochmal.
Wirklich wahr. Es hat mich erstaunt.
Eine Differenz gibt.
Ich war fast nervös. Wieso wache ich auf, wenn meine Mutter mit mir redet? Deutsch redet. Und dann habe ich einen Freund gefragt und der hat eine Weile gebraucht und dann hat er mir eine Erklärung gegeben.
Mhm. Und wie ist es bezogen auf die Kulturen, die westeuropäische Kultur und die arabische Kultur? Wo fühlst du dich zugehörig oder sitzt du zwischen den Stühlen?
Ich sitze nicht, ich stehe auf der Brücke dazwischen.
Du stehst auf der Brücke?
Auf der Brücke. Ich gucke das Beste vom Deutschen und das Beste vom Arabischen, stelle ich zusammen.
Und das ist was? Das wäre was?
Die Zuverlässigkeit der Deutschen, die Zuverlässigkeit ist 1A. Ich finde das so würdig und würde respektierend. Und die Gastfreundschaft der Araber. Ich mag sie sehr. Also ich mag, meine Gäste schätzen das auch. Ich liebe Gäste. Also das ist.
Ja, du bist ja auch wohl ein sehr guter Koch.
Ich bin dadurch geworden. Durch das Lob der Gäste.
Und weil du ein guter Gastgeber sein möchtest.
Genau. Ja, weil ich möchte meine Gäste, wenn irgendwas nicht stimmte, habe ich meine Schwester angerufen. Habe gesagt, wieso klappt das nicht? Und dann hat sie mich verhört, wie ich das gemacht habe und hat den Fehler entdeckt.
Du kochst immer arabisch oder syrische Gerichte
immer
aus deiner
Gerichte.
Heimat?
Immer.
Grundsätzlich?
Immer, grundsätzlich. Ich kaufe nur frisches Gemüse, frisches Fleisch, frische Milchprodukte und mache ich an dem Tag oder einen Tag davor die Vorarbeit und an dem Tag ganz frisch. Jetzt habe ich zwei große Einladungen. Da hat mir mein Sohn geholfen, weil er auch ein leidenschaftlicher Koch geworden ist. Und wir kochen zusammen, das macht Freude, wir machen Musik, wir trinken ein Gläschen Rotwein zusammen oder Espresso. Und das habe ich von der Arabischen. Und die Zuverlässigkeit der Deutschen fasziniert mich wahnsinnig. Also da ist schon eine tief sitzende Überzeugung mit der Zuverlässigkeit. Das haben wir Araber
auch
nicht.
Auch eine Sympathie.
Ja, das haben wir als Araber nicht, weil wir leben in einem chaotischen System, das prägt einen.
Aber ich glaube, in diesem Buch, das du da erwähnt hast, ich wollte nur Geschichten erzählen, schreibst du auch, dass du den Humor der Araber bei uns doch etwas vermisst.
Jedenfalls meine Geschwister, die mich besuchen, manchmal sagen, du bist sehr ernst geworden. Also du lachst weniger.
Also in den Büchern gibt es den Humor ja durchaus.
Natürlich, das ist ja meine Leidenschaft. Aber im Alltag praktiziere ich wahrscheinlich als guter Deutscher oder angepasster Araber weniger humorvoll. In den Büchern schon. Ich mag das Lachen in den Büchern, weil das Lachen eine Funktion bei mir hat. Mhm. In dem Erzählen kann er helfen, die Atmosphäre lebendiger zu machen. Und Gedanken, die schwer verdaulich sind, besser zu schmuggeln.
Ja.
Also du akzeptierst eine Weisheit besser durch Humor als durch Predigt.
Natürlich.
Durch schlechte Laune von dem Kanzel. Ich sage euch das. Allein die Hand, die sich so bewegt wie ein Hammer. Mhm. Also während wenn man mit einem Witz, mit einem Lachen das schmuggelt, das kommt besser im Herzen und im Kopf an.
Ja. Du schreibst ja sehr viel immer über Syrien. Wie kann man das schaffen, wenn man so viele Jahre nicht mehr im Land ist, dass man da noch so genau Bescheid weiß, was ist in dem Land los, wie leben die Menschen, wie recherchierst du, wie machst du das?
Also das ist eine sehr wichtige Frage und ihre Antwort ist auch nicht kompliziert. Ich bewege mich am besten in Damaskus, weil das 25 Jahre prägen einem. Die Kindheit prägt uns mehr als das Erwachsendasein.
Ja.
Die Kindheit prägt. Ich bin durch die Gassen mit meinem Fahrrad herumgelaufen, habe ich den Geruch und die Geräusche mitgenommen. Die Wände, habe ich die Hände manchmal an eine Wand gestreift.
Du weißt noch, wie das sich anfühlt.
Ja, genau.
Wie
sich anfühlt, wie die Leute sich verhalten. Jemand lächelt einen an, sagt, komm rein, trink einen Tee mit uns. Mhm. Und so. Jetzt, die Frage ist berechtigt, aber wie macht man das im Exil? Als es noch kein Internet gab, ich habe eine sehr innige Beziehung zu meiner Schwester Marie. Mhm. Die ist 4 Jahre jünger als ich und ich war ihr Beschützer. Und die schickt mir mit jedem Besucher, das war meine Bitte, wenn du mich lieb hast, schick mir so viele Bücher, die du im Antiquariat findest, in den Bibliotheken findest. Ah. Schick mir das, du kannst nicht genug schicken. Mhm. Ich sagte, das sagst du, dann hast du das davon. Mhm. Jeden Tourist, den sie
hat sie
traf,
was mitgegeben.
Hat sie in ein Café eingeladen, ein kleines Getränk geschrieben, sagt, können Sie das meinem Bruder aus Deutschland herausschicken? Und dann bekomme ich aus Hamburg einen Umschlag mit 3 Büchern. Wir waren zu Besuch in Damaskus und ihr Bruder, oder ihre Schwester, ihr Nachbar, egal was, haben sie uns das gegeben.
Welche Art von Büchern?
Zum Beispiel.
Sachbücher?
Zum Beispiel. Ja. Oder Geschichte. Geschichten.
Auch Literatur.
Ja. Ich habe eine ganze Bibliothek heißt Damaskus bei mir. Mhm. Nämlich Bücher zum Beispiel Hochzeitsitten, Beerdigungssitten in einem Jahrhundert. Da gibt es ein Buch darüber. Du kannst jeden Schritt beschrieben bekommen. Beschrieben, wie zum Beispiel die Hochzeit gelaufen ist, dass die Leute die Hochzeitsachen getragen haben und die Nachbarschaft gezeigt. Mhm. Eine Prozession mit den Komöden, mit den Stühlen, mit den Kleidern, mit den Gläsern, mit dem Besteck, trugen das und so drehten sich, damit die Leute von den Fenstern schauen und sagen, herrlich, schön.
So, den Brautschatz.
Der Brautschatz,
hat man so,
ja, der erste Ausrüstung quasi, die erste Ausrüstung.
Ja?
Das wusste ich ja gar nicht. Das gab es aber bei uns. Und so zum Beispiel, dass die Braut ein Stück Hefe nimmt und die wird getragen und schlägt das auf dem Sims, auf dem Balken über die Tür. Hefe, die muss kleben,
ja.
Sonst ist das ein Omen, dass sie keine Kinder kriegt. Hefe, die sich vermehrt, symbolisiert die Familie, die sich vermehrt. Das sind alles stehen in einem Buch.
Bräuche,
oder Rufe der Verkäufer. Alle Rufe der Verkäufer in einem Band gesammelt. Mhm. Alle Märkte in Damaskus. Alles fotografiert und mit Detailfotos von dem. Ich brauche nicht durch die Straße gehen, ich gehe durch dieses Buch. Und so bis zu Jahre 2009 und so, oder 2000.
Ja.
Und von da an sind die Bücher weniger, weil ich durch die Internet.
Dann kannst du auch im Internet. Och,
und was für tolle
fragen,
Sachen.
Was jetzt für tolle heute Sachen. Findest du natürlich.
Ja, und da habe ich eine elektronische Bibliothek auch für Damaskus. So kann ich mich frei bewegen. Und wenn ich irgendeine Frage habe, die nicht politisch ist, dann rufe ich mal Freunde oder rufe ich meine Schwester Marie. Sie soll mich informieren, wie ruft der eine Getränkeverkäufer.
Am nächsten Tag hast du den im Wortlaut.
Ja, im Wortlaut. Oder wie schimpft man, wenn einer hupt?
Und wie kommuniziert ihr dann? Per Telefon?
Per Telefon. Heutzutage ist es fast kostenlos. Also. So diese Flatrate.
Aber nicht Internet, oder? Also,
Nein.
E-Mail, sondern Telefon.
Nee, E-Mail mit meinem Neffen. Der ist Augenarzt und der lieber E-Mail will er. Mhm. Aber meine Schwester telefoniere ich mit ihr sehr oft, zweimal in der Woche fast. Ja, das muss man sich vorstellen. Ich meine, zweimal in der Woche sammelt sich schon eine Menge an Eindrücke und Geräuschen.
Oh ja.
Und mit den Jahren fühlst du dich, wie wenn du dort lebst. Aber du lebst hier in Freiheit. Deshalb ist es sehr vorteilhaft für mich.
Und ist dann trotzdem eine Sehnsucht nach dieser Heimat geblieben?
Immer.
Quält sie dich?
Ja, manchmal. Ja, manchmal schon. Immer. Das ist komisch. Das habe ich nie gedacht, dass es so von einer Länge von 48 Jahren.
Ja, das ist
und ein bleibt. Wohlstand, den ich genieße mit meiner Frau und meinem Sohn und mein Erfolg in Deutschland und diesem wunderbaren Publikum, was ich über die Jahre gehabt habe, das mir treu blieb und wirklich generationenübergreifend meine Lesung besucht. Trotzdem immer beim Aufstehen denke ich, was macht denn hier in Damaskus jetzt? Zu dieser Stunde.
Und durch das natürlich jetzt durch die aktuelle Situation noch schlimmer geworden
und auch bitterer.
Ja.
Wenn ich die Bilder sehe, ich kann jetzt inzwischen keine Bilder mehr sehen.
Und wie machst du das, um das zu bewältigen oder um damit fertig zu werden, um dich nicht davon völlig deprimieren zu lassen?
Ich schreibe.
Deine eigene Arbeit.
Manchmal Notizen, die in keinem Buch vorkommen, aber ich schreibe meine Wut und meine Bitterkeit raus.
Mhm.
Das Schreiben hilft mir sehr.
Mhm.
Früher hat es mir geholfen, die Sehnsucht zu stillen. Jetzt hilft, also quasi, ich habe das einmal formuliert, man hat mich von der Vordertür geschmissen. Durch die Literatur komme ich von der Hintertür nach Damaskus.
Ja.
Jetzt kann ich das sagen, aber die Bitterkeit auch. Indem ich schreibe, wird mir einiges leichter. Fühlt mir einiges leichter. Deshalb lasse ich den Kommissar auch im Roman nicht zufällig Tagebuch schreiben.
Weil er sich über seine Gedanken und seine
Wenn er schreibt, ist er danach so erleichtert, dass er einschlafen kann.
Ja.
Ohne Schreiben ist er wütend.
Eine Selbsttherapie.
Ja, fast.
Auch für den Kommissar.
Aussprechen heißt das. Aussprechen. Wenn man keinen Partner hat, mit dem man ausspricht, kann man auch das Tagebuch als Gesprächspartner betrachten.
Ja, und im Roman hat es noch den Zusatzeffekt, dass wir so viel über diese Hauptfigur erfahren.
Richtig, dass er kein Engel
lebendig
ist.
Wird und nicht so ein Schablonenkommissar.
Ja, oder so mit Engelflügeln, sondern
oder korrupt. Nur die Aufklärung,
er macht auch Justiz, Selbstjustiz.
Und er ist mit dem Italiener befreundet, was ja auch eine interessante Kombination ist, die Ähnlichkeit dieser Gesellschaften, und darüber reflektiert er.
Und dass er dem Italiener Sachen anvertraut, die er einem Syrer nicht vertraut aus
nicht
Angst.
Erzählen würde.
Ja, der erzählt dem Italiener alles offen. Deshalb nehmen sie alle Protokolle auf einen USB, den der Italiener mitschmuggelt am Ende.
Ja.
Sonst hätten wir die Geschichte nie erfahren.
Ich habe eingangs auch erwähnt, dass du dass das mündliche Erzählen so wichtig ist. Wie bist du dazu gekommen? Wie wurde das so zentral in deinem Leben?
Also im Grunde ist es auch wieder ein Kindheitserlebnis. Meine Eltern sind etwas wohlhabend, die haben ein großes Haus und wir wohnen im ersten Stock. Und unten vermieten meine Eltern Nachbarn, drei Familien, riesengroßes, 21 Zimmer. Und das hat einen Innenhof.
21 Zimmer?
Ja, ganz viel, ganz groß. Und es hat einen Innenhof unter freiem Himmel, das ist ja normal im Orient, neun Monate kannst du draußen essen und... Und das ist alles mit Fliesen. Und am Nachmittag, späten Nachmittag, spritzt man das mit Wasser. Dann ist es kühler.
Ja.
Und die sitzen dann miteinander und erzählen. Und ich habe oben da gelegen am Fenster und gehört. Manchmal bin ich runtergeschlichen. Aber manchmal habe ich oben da gesessen und gehört. Und ich war fasziniert, wie ein Erzähler, der selber nicht lesen kann. Das waren Analphabeten, aber Naturweisen. Die sind wirklich weise durch das Leben geworden. Erzählen Geschichten. Und plötzlich fangen Erwachsene an zu lachen ohne Hemmung, wie die Kinder.
Mhm.
Und dass der eine gegen hat, jetzt hör doch auf mit diesem blöden Lachen. Oder der andere fängt an zu weinen, wenn der Held der Geschichte in ein Gefängnis gerät. Und seine Ehefrau sagt, das ist doch nur eine Geschichte, was weinst du da herum? Sagt, ja, aber der arme Kerl, ich kann mir vorstellen, dass sie ihn quälen jetzt im Gefängnis.
Und das hat mich oben fasziniert. Ich dachte, das ist kein Erzähler, das ist ein Zauberer.
Und war das dann einfach jemand, der in Damaskus lebte, ein Nachbar? Ja, ja, oder, ja, ja.
Oder ein Besucher.
Oder sind das wie fahrende Leute?
Nein, das ist das Professionelle, das kannte ich nicht.
Ah, ja.
Das kannte ich nicht. Das ist ein Nachbar oder ihre Besucher manchmal. Ein ganz normaler Onkel kommt aus dem Land oder kommt aus einer anderen Stadt und will da bei denen übernachten. Und da sitzen sie da und erzählt, Mensch, ich habe was erlebt unterwegs. Und dann erzählt er, und du weißt nicht, erzählt er die Wahrheit jetzt oder schummelt ein bisschen.
Und der hat einen ganz normalen bürgerlichen Beruf.
Natürlich, aber auch Rentner.
Wenn er
oder
abends da sitzt, absolut, dann absolut, erzählt er seiner Familie beste, oder den ja, Nachbarn.
Oder uns Buch. Allen. Also der Beste war ein Busfahrer. Unser Nachbar war ein Busfahrer, ein genussvoller Mensch. Immer wenn er gekommen ist, hat er sich gewaschen und Tee gemacht und alle Nachbarn eingeladen. Und da saß er und erzählte. Weil er angeblich als Busfahrer sehr viel Geschichten hört. Das glaube ich ihm im Nachhinein nicht. Im Nachhinein denke ich, der war wirklich ein wunderbarer Erzähler.
Er wollte dem einen Rahmen verpassen.
Ja, ja, dass ich das in dem Bus erfahren habe. Also wer so fährt und hört. Also, nun, das ist die eine Sache. Die andere dann kam, als ich 10 war, kam ein Bericht, dass dem Damaskusradio wird jetzt 2 Jahre, 8 Monate und 27 Tage die Scheherazade-Geschichte 1001 Nacht senden. Und diese Sendung ist in der Nacht und da habe ich mit meiner Mutter gekämpft, dass ich das mithören darf. Und so, wenn die Sendung immer nur Halbstunde war das, immer Halbstunde mit Vorsetzung folgt. Das wird immer an einer spannenden Stelle unterbrochen und dann wird das fortgesetzt. Und dann bin ich ins Bett gegangen, konnte ich kaum schlafen, weil ich lag da als Kind, als Jugendlich später, also mit 14, sag, wie geht die Geschichte weiter? Und ich habe immer daneben gelegen, weil Jugend und Kinder suchen immer Harmonie, dass jetzt der Held liebevoll wird und so. Und am nächsten Abend wird Mord und Totschlag. Und dann endet das wieder in einem spannenden Augenblick, manchmal kurz vor der Hinrichtung angeblich. Und dann bei der dritten Folge wird er befreit, aber gerät wieder in die Hände von Piraten. Also das ist das, was mich mitgeformt hat, dass Fortsetzungsgeschichten Spannung brauchen und keine Harmonie. Such nicht mit jedem Preis um Harmonie, das ist Kitsch, sondern such eine spannende Geschichte, die immer sich entfaltet. Und so war auch meine...
Ein Cliffhanger.
Ja, Cliffhanger. Und das Hänger, und das hat mich geschult eigentlich, ohne dass ich das so genannt habe. Ich bin 2 Jahre und 8 Monate geschult worden. Nein, das war eine indirekte Schulung.
Und dieses Bedürfnis, das selber zu können und das selber zu machen, selber mündlich zu erzählen, war das bei dir vor dem Schreiben oder nach dem Schreiben?
Vor dem Schreiben.
Vor dem Schreiben.
Das war vor dem Schreiben. Ich war eine Null in der im Sport. In der Schule war ich sehr gut, aber das beeindruckt kein Mädchen in der Gasse. Wir waren ja frei als christliche Gasse, haben wir Umgang miteinander, Frauen und Männer, Mädchen und Jungen. Und ich konnte nicht protzen mit meiner Kraft. Ich konnte aber mit meinem Erzählen sehr viel Sympathie. Mhm. Und das habe ich erprobt und ich fand, die Mädchen waren total fasziniert. Mädchen können sowieso besser hören als
Können gut zuhören.
Ja. Und so hat das einen Reiz für mich. Und ich habe die Fähigkeit gefunden bei mir, dass ich ein gutes Gedächtnis habe. Das ist die Voraussetzung. Und eine gute Stimme. Sonst hat man Pech, wenn man gutes Gedächtnis hat. Und schlechte
und
Stimme,
krächzende Stimme.
Ja, oder Krächchen zu wie Eunuchen. Oder umgekehrt, gute Stimme und schlechtes Gedächtnis. Da kannst du wirklich den Beruf nicht üben. Ich kann einen ganzen Roman frei erzählen. Das ist keine Angeberei, das ist ein Naturgeschenk für mich. Die Natur hat mir das geschenkt. Deshalb war im Chemiestudium sehr leicht für mich, weil Chemie zur Hälfte Gedächtnissache ist. Ne? Wenn du eine Formel dir merkst, dann ist das halbe Miete, wie man sagt auf Deutsch.
Aber das heißt, die größere Freude ist auch, vor einem Publikum zu stehen und zu erzählen,
das ist bis heute
als
noch.
Am Schreibtisch zu sitzen und die Geschichte
Also ich formuliere das extrem, wenn du so willst. Ich schreibe, damit ich auftrete. Damit ich nicht mich wiederhole, sondern je 3-4 Jahre eine neue Geschichte fahre ich dann 100 Mal, etwa 100 Mal pro Roman. Und das befriedigt mich mehr als das Schreiben.
Naja, das Publikum gibt dir ja auch viel zurück. Es reagiert, es kommt anschließend,
Natürlich. Die bleiben aufmerksam, die vergessen ihren Alltag, die folgen meine Geschichte. Also ich meine, ich merke, ich brauche 10 Minuten ungefähr, wo du merkst, die Augen verwandeln sich mit lauschenden Kindern. Also die Augen von verzauberten Kindern. Und das ist ein Genuss, kann ich dir nicht beschreiben. Das genieße ich auf der Bühne.
Kann ich
das genieße ich. Du hast das etwas geschafft, jetzt sie aus ihrer Arbeit und ihrer Überlegung zu holen und in die Gassen Damaskus zu begleiten, auf einer Reise durch die Stadt.
Und sie sind dir wirklich gefolgt.
Ja.
Du siehst ihnen an, dass sie reagieren.
Und dass sie erleichtert sind, wenn das befreit ist. Dass wenn Barudi befreit ist, dann sind sie erleichtert. Oder wenn ein Held entkommt, dann sind sie erleichtert und sympathisieren mit ihm. Was will man mehr? Das ist für mich Literatur. Eigentlich, ja.
Du hast selbst sowohl beim Schreiben wie beim Erzählen, beim mündlichen Erzählen, einen völlig eigenen Stil entwickelt. Man kann nicht sagen, Shami schreibt wie Shami.
Ach so, genau, ja.
Wie kommt man da hin? Du hast dich ja da auch hin entwickeln müssen, oder?
Ja. Ich kann dir drei Elemente nennen. Ein Element ist, dass meine Kultur, da ich in einer Elite-Schule aufgewachsen bin als Schüler, in einer christlichen Eliteschule hatte ich sehr früh Kontakt mit der europäischen Kultur. Sehr früh. Mit dem französischen Dichter Lamartine oder Balzac oder sowas habe ich sehr früh Kontakt. Zumindest französisch, englisch und später amerikanisch. Deutsch kam später. Das ist ein Element. Das zweite Element ist, das mündliche Erzählen beeinflusst mich sehr. Beeinflusst meinen Stil auch. Ich schreibe so, dass das erzählbar ist, nicht simpel. Das ist ein Unterschied zwischen simpel und erzählbar. Es gibt wunderbare Autoren, die man nicht erzählen kann.
Ja.
Ja, wunderbare. Ich beneide sie, ich achte sie sehr und ich respektiere sie, Chapeau, sage ich, vor einem Autor wie Dostoevsky oder sowas. Man kann das aber nicht erzählen, weil das sehr psychologisch diffizil, vielschichtig jede Zeile, das muss man lesen und nachdenken.
Mhm.
Ja, dann ist das wunderbar. Dieser Erzählstil hat mich beeinflusst, der mündliche Erzählstil. Ich muss im Saal, die Leute sitzen unbequem, in Tübingen saßen sie auf total harte Bänke. 800 Leute sitzen und die haben keine Möglichkeit zurückzublättern. Du musst ihnen erzählen und kleine Schleifen bringen, damit du das erklärst.
Sie müssen das wieder erinnern,
ja,
und
ja,
das ist damit der zweite. Sie folgen können.
Und das dritte ist, diese Phase, wo ich Autoren deutscher Sprache abgeschrieben habe, um das literarische Deutsch zu lernen, haben mich beeinflusst auch. Mhm. Haben mich etwas befreit von zu viel Adjektiven. Ich habe dann eine Gratwanderung für mich entwickelt, was du Shami-Stil nennst, ist orientalisch, aber nicht bis zur Grenze von kitschig, und europäisch, aber nicht bis zur Grenze von Trockenheit wie bei Thomas Mann, wo ein Nebensatz von 3 Meter Länge ist, bis er zum Punkt kommt.
Ich habe mich vorhin auch gewundert, als du Thomas Mann erwähnt hast, dass du ausgerechnet Thomas Mann abgeschrieben hast.
Die Mutterbrucks nur.
Denn ich meine, ich in meiner Jugend, ich habe Thomas Mann verschlungen und es war auch gar kein Problem. Aber ich habe jetzt gemerkt bei meinen Kindern, wie schwer das
ist. Das wird schwer.
Das ist ja nun eine sprachliche Komplexität.
Ja.
Und dass du ausgerechnet den abgeschrieben hast, ist ja...
Also ich habe die Deutschen gefragt, wer ist euer bester Autor? Da sagt sie Thomas Mann. Ich habe, wer ist euer bester Satiriker? Haben sie gesagt, Tucholsky. Wer ist euer bester Dichter? Heine. Ich habe mich orientieren lassen. Ich meine, man soll nicht so hochnäsig da, ich wähle selber. Nein, ich fragte die Kollegen, die belesen sind. Und ich muss sagen, die ersten Romane von, ich will keinen nennen, von Thomas Mann haben mich nicht überzeugt. Die waren langweilig.
Mhm.
Und dann stieß ich auf diese Buddenbrooks. Die Buddenbrooks hat etwas parallel zu mir. Das ist ein Konflikt in der Sippe. Also der hat das wahnsinnig vernichtend geschrieben über diesen Aufstieg und Niedergang. Und das war die Buddenbrooks Familie, diese Bankierfamilie, genau eine Abschreibung, also Entschuldigung, ein Abbild der arabischen Sippe, von der ich geflüchtet bin.
Verstehe.
Diese mächtige Sippe, die sich wohlfühlt, dass sie alle ihre Mitglieder folgsam macht.
Mhm.
Und das hat mich befriedigt, diese Buddenbrooks. Mhm. Ja. Und das fand ich überhaupt nicht langweilig. Das war ein Meisterwerk. Mhm. Ne? Und deshalb habe ich dann, danach brauchte ich eine Erholung, dann habe ich Tucholsky abgeschrieben. Wahnsinnige, giftige Satire zum Totlachen. Oder Heine, diese giftige Ironie über die Deutschen, da habe ich ja abgeschrieben. Also Deutschland, ein Wintermärchen, ist umwerfend.
Ja.
Deutschland, ein Wintermärchen, für mich
großartig.
Als Ausländer, du lernst die Städte durch die Augen von Heine. Also. Aachen, wo der große Karl liegt oder sowas. Da, die stehen, die Hunde, und rufen, oh Fremder, gib uns einen Tritt, damit wir uns zerstreuen. Also das habe ich in Aachen erlebt.
Und du bist auch ein großer Leser geblieben.
Bin ich auch.
Nach der Phase des Schreibens. Ich lese
von Krimi bis Lyrik, ich lese alles. Also vor allem spannenden Romanen lese ich auch. Also von der Weltliteratur, von den Holländern, von Schweden, von Arabern, von Griechen, von allen, von Deutschen. Ich lese alles ohne. Spanier, also ich habe diese großartige Don Quixote in der neuen Übersetzung von Susanne Lange. Also
ja.
Es ist genial.
Ja.
Genial. Geniales Werk mit genialer Übersetzung. Also wirklich kongenial übersetzt. Und das habe ich zum ersten Mal so tief empfunden, weil wir hatten in Arabien nur die kurze Zusammenfassung von schmale Fassung von wo er nur als Verrückter geht.
Nein, das ist kein Verrückter.
Das ist eine Ironie, eine giftige Ironie über die Ritterromane.
Ja.
Und der Sancho
Panza
ist nicht dumm, sondern ein bauernschlauer Kerl, der begleitet ihn und versucht ihn zu retten. Also wahnsinnig gute Geschichte.
Nein, das ist ein wunderbarer Roman.
Ja.
Wenn du jetzt dich vorbereitest auf deine Lesereise, wie machst du das?
Also ich empfehle jedem, der frei erzählen will, nicht auswendig zu lernen. Auswendig droht der Papageienhafte kommt auf die Oberfläche, das spüren die Hörer, dass jemand auswendig gelernt hat. B, es droht sehr gefährlich ein Blackout. Sobald du Blackout kriegst, bei
dann bist du aus dem Konzept, dann hast du überhaupt keinen Faden mehr.
Und das gnädigste Publikum gibt dir nicht mehr als 3 bis 5 Minuten. Und dann hast du das verloren. Ich verinnerliche die Romane. Verinnerlich heißt, ich lese sie und suche ich nach Anhaltspunkt für einen roten Faden in meiner Seele. Das schreibe ich dann 3, 4, in diesem Roman würden auch fast 5. Also ich habe 4 abgesichert, die 5. Variante kommt nicht so gut durch. Weil ich merke, ich wiederhole die anderen. 4, 5 Varianten, so dass ich für jeden Tag eine andere Variante wähle, so dass ich mich nicht langweile.
Du kannst nicht 100-mal mit der gleichen Fassung.
Ja, und diese Herausforderung lässt dich auch sehr, wie soll ich sagen, das ist jeden Abend ist ein Unikat und lässt dich auf der Bühne wirklich authentisch werden. Du erzählst, wie du erzählen willst, wenn Freunde dir zuhören. Und nicht, ich bin jetzt auf Reise und wiederhole ich zum 100. Mal. Nein. Und das ist meine Methode geworden. Und ich habe solche Skripten gesammelt von meinen allen Reisen nach 30 Jahren mit dem roten Faden. Und das tue ich neben dem Glas Wasser. Und ich sage dem Publikum auch, ich tue es so, als ob ich trinken will und gucke, was der nächste Punkt ist. Ich gucke, weil das durch manchmal Riesenbeifall und so, das bringt dich emotional weg aus der Strecke. Dann guckst du lieber, was ist der nächste Punkt jetzt.
Auf deinen Spielzettel schauen.
Ja, das ist ja Regieanweisung, nenne ich das.
Eine Frage zum Schluss habe ich. Ich habe mir einen Ausspruch deines Vaters aus diesem Buch, ich wollte nur Geschichten erzählen.
Nimm eine Handvoller Lehm und Schlepp.
Ja.
Das hat er mir gesagt.
Wirf eine Handvoll Lehm gegen die Wand. Entweder er bleibt kleben oder fällt herunter, aber er hinterlässt auf jeden Fall Spuren. Wie ordnest du diesen Satz ein in deinem Leben?
Das war wirklich, ich muss sagen, mein Vater war ein sehr strenger Mensch, der die Liebe fast unmöglich gemacht hat, aber Respekt. Er war auch von null zu einem reichen, wohlhabenden Mann geworden. Immerhin hat er uns alle Mädchen und Jungen in Eliteschulen geschickt, auch die Mädchen in Besançon-Schule, eine hervorragende Schule geschickt. Und das verdanke ich ihm. Ohne seine Tendenz, uns gut zu bilden, wäre ich nicht nach Europa gekommen, wäre ich irgendwie ein Handwerker geworden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat mir erzählt, sein Prinzip war, er scheiterte oft am Anfang. Er scheiterte oft. Und da sagte er, nimm immer eine Handvoll Lehm und hau sie gegen die Wand. Verzweifle, gib nie auf. Entweder klebt sie, dann hast du dein Ziel erreicht, oder rutscht sie und lässt sie Spuren. Und diese Spuren trocknen mit der Zeit und lassen den nächsten Wurf etwas besser kleben. Ich habe dann das so verstanden, ich habe ja meinen Roman auch in Deutschland geschickt, meine Romane, und die Deutschen sind sehr höflich. Die antworten immer, aber immer ablehnend. Immer, das ist immer das Problem in Deutschland und in vielen Ländern, das Verlegen. Viele wollen sich verlegen, obwohl sie nicht Schriftsteller sind. nur weil sie die Sprache beherrschen und ein paar Episoden aus ihrem Leben erzählen, und die halten das für eine spannende Sache. Deshalb sind die Verleger skeptisch gegenüber unverlangte Skripte.
Ja, was sehr merkwürdig ist, weil tatsächlich in Deutschland so viele unbrauchbare Manuskripte kommen. In Frankreich ist es ganz anders. In Frankreich hat man mir immer wieder erzählt, das Manuskript kam durch die Post. Das ist fast ein Qualitätsnachweis. Ja, ja. Das hat uns jemand spontan zugeschickt und das funktioniert ganz oft. Ja. Und hier funktioniert es fast
nie. Ja, und ich erzähle dir eine Absurdität des Buchmarktes hier. Der deutsche Buchmarkt ist der beste in Europa. Der beste, absolut. Also Deutschland ist ein Bücherland. Und das sollen wir verteidigen auch. Dass das nicht zusammenbricht. Aber in Deutschland kommen die Skripten an, aber ich habe mich von Verlegern informieren lassen. Die kommen bis zu 100 Skripten. Also da, im Monat. Also da musst du dann eine extra Arbeitskraft stellen, damit sie überprüft. Lieber verlässt man sich auf die Autoren im Haus oder Autoren durch Empfehlungen, durch Kollegen, durch ein befreundeter Lektor, der bedauert, dass das nicht bei ihm erscheint, und dann kann das empfehlen. So, jetzt in Deutschland ist etwas passiert in Nachahmung. Die Deutschen sind sehr anfällig für Nachahmung der Amerikaner. Haben sie jetzt Agenturen kopiert von Amerika. Jetzt ist die Bewerbung bei der Agenturen genauso schlimm.
Ja.
Genau, so
hat sich Kollegin von mir an eine andere Institution verlagert.
Ja, und die Kollegin sagt, die kassieren nicht nur 15%, die antworten auch nicht auf die Skripte. Genauso wie die Verlage. Das heißt, es hat sich nichts verändert. Deshalb muss man andere Umwege nehmen. Über Bekanntschaften mit Lektoren, sagt, kannst du mal lesen, ob das überhaupt was taugt.
Hast du das gemacht mit der Handvoll Lehm, mit dem Manuskript?
Ich habe ein paar Tricks, das kann ich verraten, angesichts dieses schönen Gesprächs mit dir. Ich habe etwas gemacht, indem ich mir alle Verlagsadressen ausgeschrieben habe. Es gab kein Internet damals. Musste man wirklich mühselig auf der Buchmesse. Ich bin als Student auf der Buchmesse gegangen, habe ich an jedem Stand.
An die Stände gegangen.
Ich war immer wie ein Hysteriker, eine Tüte, und habe ein Skript. Und Hauptsache, der Adresse steht unten. Ja. Schweizer, Österreicher und Deutschen habe ich gesammelt. Und das sind mehrere hundert, die ich gesammelt habe. Und dann habe ich das Skript kopiert, für teures Geld damals, kopiert und geschickt, Zusammenfassung mit einem Kapitel, was man mir empfohlen hat. Und da kamen immer Ablehnung, höfliche Ablehnung. Ihre Geschichte ist sehr schön und das Kapitel ist wunderbar, aber es passt nicht in unser Programm. Später, ich habe das in einem Ordner gesammelt, heißt freundliche Ablehnungen. Mhm. Und dieselben Verleger später, als ich der Welterfolg zum ersten Mal mit Erzähler der Nacht, also später haben die dieselben mir geschrieben, haben sie nicht eine Geschichte für uns. Habe ich gesagt, nein, leider nicht, ich habe jetzt meinen Verlag. Also so. Und so habe ich geschickt. Und irgendwann mal blieb diese Lehm hängen. Und dann das erste Buch wurde veröffentlicht, 82, dann 83, 84. Und so, bis ich bei Bels-Gelberg gelandet bin mit dem Roman Ein Hand voller Sterne. Und er hat Riesenpreise bekommen. Von da an gingen die Türen auf.
Dann schließen wir mit diesem Happy End.
Ja, das hat mich sehr gefreut, denn seitdem arbeite ich gelassen. Ich habe meine Verlage und ich bin vergnügt, dass ich frei schreiben kann, was der Roman braucht. Ich meine, der Autor soll immer eine sensible Reaktion auf die Bedürfnisse eines Romans oder einer Geschichte, nicht was er beschlossen hat. Also ich halte nichts davon, dieses eiserne Schema am Anfang schreiben.
Es entwickelt sich plötzlich
Schmuggler und plötzlich die Schmuggler, was machen sie? Dann recherchiere ich über Schmuggler, über die Grenzen, und plötzlich entdecke ich etwas ganz Spannendes über die Schmuggler, dann schreibe ich das. Das war in meinem Schema nicht drin. Also,
Als ich jung war als Lektorin und Autoren haben zu mir gesagt, ich schreibe nicht die Geschichte, ich entwerfe nicht, ich skizziere nicht die Handlung, die Geschichte schreibt sich selbst. Je nachdem, wer spricht, sagt er das mit mehr oder weniger Pathos. Und da war ich ganz skeptisch und konnte es gar nicht glauben. Aber so wie du es jetzt geschildert hast, und inzwischen ist mir auch klar geworden, wie viel sich sozusagen im Arbeitsprozess
Ich habe ein Schema und der ist hilfreich für mich wie ein Rettungsring, aber ich gehorche ihm nicht. Ich arbeite und dann ab und zu mache ich einen Haken, dass es erledigt hier. Mhm. Aber manchmal ist das hilfreich, wenn ich so Verwirrung habe, da gucke ich, wie habe ich das geplant. Aber das wirklich nur für einen Augenblick und dann kehre ich zurück. Und der Roman meldet sich dann in meinem Kopf, wie ein Film.
Da machen wir den Schlusspunkt. Vielen Dank,
lieber Raffi. Ich danke auch. Ich danke für die wunderbaren Fragen, die du vorbereitet hast, mühselig vorbereitet hast.
Und überhaupt nicht mühselig, ich bitte dich. Jetzt kommt der schwierigste Moment, nämlich das hier wieder auszuschalten.
Einfach Stecker ausziehen.
Das ist natürlich auch eine Tür.
Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.